Ich freue mich, dass ich heute Morgen die Predigt halten darf. Wir haben eigentlich schon alles gesungen, was ich sagen will. Brauchten eigentlich gar nicht weiterfahren, wenn wir das alles praktizieren, was wir da gesungen haben. Also ich freue mich richtig auf das, was wir noch aus dem Wort Gottes hören dürfen. Und ich möchte den Text zunächst lesen, über den ich predigen möchte. Und zwar aus Johannes 15. Ein bekanntes Kapitel, die Verse 1 bis 5 und dann 9 bis 16. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, der alle unfruchtbaren Triebe abschneidet, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr gehört schon zu diesen guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Bleibt fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Denn so wie eine Rebe nur dann Früchte tragen kann, wenn sie am Weinstock ist, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, in dem bleibt mein Leben und er wird viel Frucht tragen. Wer sich aber von mir trennt, kann nichts ausrichten. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meinen Geboten gehorcht, bleibt euch meine Liebe erhalten. Auch ich bin den Geboten meines Vaters gehorsam und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist jemand, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch zu mir gerufen, damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Deshalb sage ich euch noch einmal, ihr sollt einander lieben. Besonders im Herbst können wir hier in unserem schönen Markgräfler Land überall in den Weinbergen die erntereifen Weintrauben an den Reben bewundern. Ich habe die Botschaft überschrieben mit dem Thema mit Jesus verbunden. Ein wunderbarer Anblick, der uns da entgegenstrahlt. Jesus gebraucht dieses Bild vom Weingärtner, dem Weinstock, der Rebe und der Frucht. Und er will mit diesem Bild die Notwendigkeit einer bleibenden Verbindung zu sich selbst verdeutlichen. Er sagt nämlich in Vers 5 hier, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus bezeichnet sich selbst als Weinstock und seine Zuhörer als Reben an diesem Weinstock. In dieser Beziehung oder in dieser Verbindung verspricht Jesus wahres und wirklich sinnvolles Leben. Aber ohne ihn kann man nichts ausrichten. Deshalb ist es zunächst natürlich sehr wichtig, abzuklären, ob man wirklich Rebe am Weinstock ist. Das wäre erstmal eine ganz grundlegende Frage. Und wie man das werden kann, sagt uns auch der Apostel Johannes, der dieses Buch geschrieben hat in Kapitel 1, Vers 12, die Jesus aufnahmen, in ihr Leben aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Also der persönliche Glaube, nicht irgendwie eine Tradition, schafft die lebendige Verbindung zum Weinstock. Und gleich nach der Rede vom Weinstock und den Reben betont Jesus dann auch die andere Ebene. Es kommt beim Weinstock nicht nur auf die Verbindung jeder einzelnen Rebe zum Weinstock an, sondern auch auf die Verbindung der Reben untereinander. In unserem Bibelabschnitt, der gleich auf die Erklärung vom Weinstock und den Reben folgt, geht es dem Herrn um die Notwendigkeit einer bleibenden Verbindung der Christen untereinander. Er sagt in Vers 12, so lautet mein Gebot, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Einander lieben, wie er uns liebt. Das ist Jesus wichtig. Dieses Liebesgebot zieht sich im Johannesevangelium durch die gesamten Abschiedsreden von Jesus hindurch. Wir hören Jesus, wie er unmittelbar nach dem letzten Abendmahl mit den Jüngern sagt, in Kapitel 13 im Johannesevangelium hier, heute gebe ich euch ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Und wir hören Jesus, wie er im hohenpriesterlichen Gebet mit seinem Vater im Himmel redet und betet in Kapitel 17, ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Ganz offensichtlich hält Jesus die Liebe der Brüder und Schwestern in der Gemeinde für überlebenswichtig. Offenbar ist die Möglichkeit tiefer Liebe untereinander so etwas wie ein zentrales Vermächtnis von Jesus. Seine letzten Worte, die kreisen um das Liebesgebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Einander so lieben, wie er uns liebt. Darum geht es in der Gemeinde. Wir werden versuchen, diese Zentralbotschaft für die Gemeinde zu erfassen. Und ich möchte da auf zwei Punkte in besonderer Weise eingehen. Erstens, wie Jesus uns liebt. Und dann zweitens, wie wir einander lieben. Zunächst, wie Jesus uns liebt. Bevor Jesus von seiner Liebe zu uns und von unserer Liebe untereinander spricht, stellt er seine Liebensbeziehung zum Vater in den Vordergrund. Er sagt hier, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Ich habe gesagt, der Vater ist der Weingärtner, der seinen Weinstock voller Liebe pflegt und ihn mit allem versorgt, was er zum Wachsen und Gedeihen braucht. Jesus weiß sich von seinem Vater geliebt und er liebt den Vater. Aber dann wird der Blick gleich geweitet. Die Liebe zwischen Vater und Sohn bleibt nicht auf die Zweisamkeit beschränkt. Der Sohn liebt den Vater, indem er seine Liebe weitergibt. In Vers 10 heißt es hier, ich bin den Geboten meines Vaters gehorsam und lebe so in seiner Liebe. Und das ist die erste große Überraschung, die unser Denken auf den Kopf stellt. Wenn wir von der Liebe zum Vater sprechen, dann haben wir die Zweierbeziehung im Blick. Es geht dann um mich und um meinen Herrn. Aber Jesus macht deutlich, bei der Liebe zum Vater geht es um ein Netzwerk der Liebe. Jesus liebt den Vater, indem er uns liebt. Jesus blieb nicht auf dem himmlischen Sofa sitzen und ließ sich von seinem Vater verwöhnen, sondern er kam in die Welt. Der Weingärtner riss seinen geliebten Weinstock aus dem weichen himmlischen Mutterboden und pflanzte ihn ein in den harten Boden dieser Welt. Und dann kommt gleich die zweite große Überraschung. Unsere Liebe oder unserer Liebe ging seine Liebe schon voraus. Johannes sagt das im ersten Johannesbrief, er hat uns zuerst geliebt. Also seine Liebe ist schon immer eine zuvorkommende Liebe. Jesus kommt unserer Liebe zuvor und beginnt uns zu lieben. Dann kann man sich natürlich fragen, wie wird diese Liebe eigentlich von Jesus konkret? Und unser Text nennt uns hier drei Dinge. Sie wird konkret darin, dass Jesus uns zu seinen Freunden macht. In Vers 15 heißt es, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn einem Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Es gibt keinen höheren Adel, als von Jesus Freund genannt zu werden. Einem Freund sagt man eigentlich auch die letzten Geheimnisse. Und seine Freunde lässt Jesus sozusagen über die Schulter gucken. Ich denke da zum Beispiel an Mose, von dem es heißt, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und von Abraham, das steht in Jakobus 2, Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Und warum eigentlich? Es heißt dann auch weiter, Abraham hat Gott geglaubt. Und jeder Gläubige ist Freund von Jesus. Und deshalb dürfen wir erfahren, was er auch mit seiner Gemeinde, ganz allgemein mit seiner weltweiten Gemeinde, vorhat. Und wie alles einmal enden wird. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, vor Jahren so einen Plan herzustellen, den man dort im Gang sehen kann. Einen ganz groben Heilsplan, wo man so klar erkennen kann, wie alles mal anfing und wie alles mal enden wird. Jesus lässt seine Kinder nicht im Dunkeln. Und das ist auch das Wunderbare. Hier in Vers 15 heißt es, ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt. Super, vielen Dank. Das ist wahrscheinlich so normal, dass man hier einen Schluck kriegt. Also vielen Dank, das ist mit dem Wasser reichen, das ist ja auch ein biblisches Gebot. Ne? Also vielen Dank, da muss ich auch einen Schluck nehmen. Ne? In Vers 15 heißt es hier, ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Also Jesus lässt uns nicht im Dunkeln. Es gibt also keine Geheimnisse zwischen Jesus und uns. Ist auch interessant. Jesus hat seine Freundschaft zu uns dadurch bewiesen, dass er für uns in den Tod ging. Er sagt von sich selbst hier in Vers 13, die größte Liebe beweist jemand, der sein Leben für die Freunde hingibt. Jesus hat sich für uns völlig verausgabt. Ich möchte das einmal so ausdrücken. Er hat alles getan für uns, seine Freunde. Paulus drückt das im Philipperbrief so aus, er entäußerte sich selbst. Er verzichtete auf alles. Und dahinter steht die Vorstellung von einem Gefäß, das bis auf den letzten Tropfen geleert ist. In seiner Liebe gab Jesus für uns her, was er hatte. Man kann sagen, wie aus einem Schwamm pressten sie alles aus ihm heraus. Sogar die Kleider haben sie ihm noch genommen. Das ist Liebe konkret, die allen Menschen gilt, auch heute. Die Liebe von Jesus wird auch dadurch konkret, dass er uns erwählt hat. Das ist der zweite Punkt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt oder gerufen. Die Jünger erinnerten sich zurück, wie Jesus kam und sie in den Dienst rief. Kommt und seht oder folget mir nach. Das muss ein ganz besonderes Erlebnis für die Jünger gewesen sein. Wenn man sich das mal vorstellt, diese Fischer wurden in den Dienst gerufen. Diese einfachen Leute wollte Gott weltweit gebrauchen praktisch. Da ist der junge Mann, der von allen bewundert und angehimmelt wird, natürlich auch von ihr. Und dann kommt er auf sie zu und interessiert sich gerade für sie. Sie ist ganz im Glück, sie kann es nicht fassen. Sie ist die Auserwählte, ausgerechnet sie. Ich weiß nicht, ob das sich jemand so vorstellen kann, wie das war. Und wie viel mehr ist es doch zum Staunen, dass Jesus mich auserwählt hat, ausgerechnet mich. Dann zu dem dritten Punkt, die Liebe von Jesus wird schließlich auch darin konkret, dass er uns zur Frucht bestimmt hat. Ich habe euch zu mir gerufen, damit ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Aus meinem Leben will Jesus etwas machen, das Wert hat, das bleibt. Er vertraut mir etwas an, aber er traut mir auch etwas zu. Für die begehrte Stelle in einer Großfirma, da liegen mehrere hundert Bewerbungen vor. Das haben vielleicht auch einige unter uns hier erlebt. Und dann wird eine Bewerbung in die engere Wahl gezogen. Er kann das kaum fassen. Ich werde genommen. Ich darf anfangen. Ich darf das große Projekt anpacken, das dieser Betrieb geplant hat. Und wie viel mehr ist es doch zum Staunen, dass Jesus mit mir und durch mich etwas anfangen will. Dass er durch mich Frucht schaffen will, die bleibt, ausgerechnet mit mir. Ich möchte es kurz zusammenfassen, was ich jetzt eben sagte. Wie Jesus uns liebt, haben wir festgestellt in diesem ersten Punkt. Er hat mich er macht uns zu seinen Freunden. Er hat uns erwählt und er hat uns zur Frucht bestimmt. Und jetzt geht es zum nächsten Punkt, einander lieben, wie er uns liebt. Einander lieben. Ich komme nochmal zurück auf die beiden großen Überraschungen bei dem, was Jesus sagt. Wir haben gesehen, wie Jesus vom Vater geliebt wird und er liebt den Vater, indem er seine Liebe weitergibt. Und Jesus liebt uns, bevor wir ihn lieben. Er kommt unserer Liebe zuvor. Und beide Grundlinien gelten nicht nur für die Beziehung zwischen dem Vater und Jesus, sondern für die Beziehung zwischen Jesus und uns. Wir werden von Jesus geliebt und wir lieben ihn, indem wir seine Liebe weitergeben. An die Brüder und Schwestern in der Gemeinde, ich möchte sagen, in erster Linie. Denn Jesus sagt, ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Wir isolieren unsere Liebe zu Jesus gerne von den Geschwistern in der Gemeinde. Also ich rede hier nicht von unserer Gemeinde, nicht? Für uns sind das oft ganz verschiedene Dinge. Aber Jesus macht deutlich, du kannst mich nicht am Bruder und an der Schwester in der Gemeinde vorbeilieben. Wenn du die Geschwister in der Gemeinde nicht liebst, liebst du auch mich nicht. Johannes, es ist interessant, dass gerade im ersten Johannesbrief derselbe Mann das noch unterstreicht. Er sagt hier in Kapitel 4, Vers 20, sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder hassen, also man kann hassen auch übersetzen mit nicht lieben oder nicht wollen, dann ist er ein Lügner. Denn wie kann man Gott lieben, den wir doch gar nicht sehen, aber den Bruder hassen, der leibhaftig vor uns steht? Wir merken, dass die Liebe, die von uns ausgeht, entscheidend wichtig ist und seine Wirkung nicht verfehlt. Also zu dem bisher Gesagten möchte ich noch zur Verdeutlichung zwei Beispiele nennen. Es gibt zwei unterschiedliche Lebensformen, also wie wir unser Leben als Kinder Gottes gestalten können. Es gibt ein Leben als Sickergrube. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was eine Sickergrube ist. Also wo alles runtersickert, durchsickert, wenn da irgendwas reingegossen wird. Also man kann sein Leben als Sickergrube leben oder als Quelltopf, wo Leben quillt. Das Leben als Sickergrube sieht so aus, ich beschränke mein Christsein auf meine Beziehung zu Jesus und behalte die empfangene Liebe für mich. Und die Folge wird sein, dass nichts mehr nachfließt und alles im eigenen Morast meines Lebens versickert. Am Ende wird mein Glaube anfangen zu vermodern und schließlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, zum Himmel zu stinken. Also das war die Sickergrube. Ich kann aber auch mein Leben als Quelltopf leben. Und denken Sie dabei zum Beispiel an die Quellen in Bad Belling, aus denen ständig frisches Wasser quillt. Ich lasse mich also von Jesus lieben und gebe diese Liebe auch weiter. Auf einmal bekomme ich Verlangen nach mehr. Ich brauche mehr Liebe von ihm. Und ich erhalte auch diese Liebe im ständigen Kontakt mit der lebendigen Quelle des Wortes Gottes. Und ich gebe diese Liebe weiter. Es ist ein ständiges Nehmen und Geben. Ein ständiger Austausch findet statt. Ich möchte dazu ein Beispiel lesen, wie man auch in schwierigen Situationen reagieren kann, wenn man als Quelltopf aus der Quelle des Wortes Gottes lebt. Also wenn wir wirklich an diese Quelle angeschlossen sind und täglich daraus leben, wie man dann reagieren kann. Joseph Bradford, der Diener Wesleys, das war ein Erweckungsprediger aus England, wäre für seinen Herrn durchs Feuer gegangen, wenn man ihn jedoch nicht ganz freundlich behandelte, wurde er leicht störrisch. Was soll es ja geben? Eines Tages sagte Wesley zu ihm, Josef, trage diese Briefe zur Post. Ja, gleich, Herr, nach der Predigt will ich sie hintragen. Trage sie jetzt hin, Josef. Nein, Herr, ich will euch erst predigen hören und nach der Predigt ist Zeit genug auf die Post. Ich verlange aber, dass du gehst, Josef. Aber ich will jetzt nicht. So, du willst nicht? Nein, Herr. Dann sind wir geschiedene Leute, Josef. Ganz recht, Herr. Also ziemlich erbrocken, ne? Darüber wurde es Abend und wieder Morgen, da beide früh aufzustehen pflegten. So war es kaum 4 Uhr vorbei, als das gestrige Gespräch wieder aufgenommen wurde und Wesley fragte, hast du überlegt, was ich gestern zu dir gesagt habe, dass wir uns trennen müssen, Josef? Ja, Herr. Und du willst mich nicht um Verzeihung bitten? Nein, Herr. Nicht? Weißt du, dann will ich dich um Verzeihung bitten. Und damit reichte Wesley ihm die Hand. Da war Josef geschlagen, er brach ein lautes Schluchzen aus, bat um Verzeihung und blieb noch viele Jahre treu im Dienst seines Herrn. Die Frage sollten wir uns wahrscheinlich alle stellen, wie sieht das eigentlich mit meiner Liebe und besonders im Verhältnis zu den Geschwistern in der Gemeinde aus? Der kleinste Störfaktor genügt und das ist aus mit meiner Liebe. Wie schnell erstickt die Liebe dann unter Vorurteilen und Misstrauen? Wie schnell erstirbt sie durch Angriffe und Verletzungen? Und dann ziehe ich mich in der Gemeinde in eine Ecke von Gleichgesinnten zurück und weiche den anderen aus, weil sie mich ja scheinbar nicht mögen. Im Grunde kann ich eigentlich gar nicht lieben. Und das ist das Wunderbare. Jesus kommt uns hier zur Hilfe. Bei ihm kommt immer zuerst der Zuspruch, also die Ermutigung, dann erst der Anspruch, zuerst die Liebeserklärung und dann das Liebesgebot. Jesus gibt zuerst, bevor er etwas von uns erwartet. Und ich habe mal die Dinge aufgezählt. Wir sollten immer wieder daran denken. Nicht ich habe ihn erwählt, sondern er hat mich erwählt. Nicht ich habe mich für Jesus entschieden, sondern er entschied sich für mich. Er ging dem allen schon voraus. Nicht ich habe meine Bestimmung fürs Leben gefunden, sondern er hat bestimmt. Nicht ich gehe hin, sondern er sendet mich. Nicht ich bringe Frucht, sondern er lässt wachsen. Das Entscheidende tut er. Und dann wird die Liebe von Jesus, die in meinem Leben konkrete Formen annahm, weitergegeben. Und die Liebe wird dann auch im Leben der Brüder und Schwestern zur Tat. Jesus hat uns zu seinen Freunden gemacht. Daher werde ich die Gläubigen in meiner Gemeinde auch als Freunde ansehen und ihnen meine Freundschaft gewähren. Ich werde ihnen dienen und sehen, was sie brauchen. Und so dient jeder Gottesdienst einfach der Freundschaftspflege in der Gemeinde. Und da muss es doch auffallen, wenn einer schon lange nicht mehr in den Gottesdienst kommt. Und ich werde mich nach ihm erkundigen und nach ihm schauen. Da muss es doch auffallen, wenn sonntags immer nur ein Ehepartner zu sehen ist. Und ich werde mir überlegen, ob er nicht schon lange darauf gewartet hat, dass ihn jemand anspricht und sich nach seinem Ergehen erkundigt. Da kann es doch nicht verborgen bleiben, wenn ein neues Gesicht auftaucht. Ich werde einen Kontakt knüpfen und ihn oder sie nach dem Gottesdienst einfach ansprechen. Jesus hat uns erwählt. Daher werde ich die Geschwister in der Gemeinde auch als Erwählte behandeln. Sie sind in den Augen Gottes genauso viel wert wie ich. Also ein Punkt scheint mir aber noch sehr wichtig zu sein. Wir sind zur Frucht bestimmt. Und dazu möchte ich noch ein Beispiel lesen. Und zwar stammt das von Friedrich von Bodelschwingen, dem Gründer der Bethelschen Anstalten. Die arbeiten dort an Kranken, Behinderten und sozial Benachteiligten. Das ist ein Werk, das heute ungefähr 20.000 Plätze hat und über 13.000 Mitarbeiter. Da geht es um Ausbildungsstätten, Fachschulen sogar und so weiter. Und dem ist Folgendes passiert. Als Bodelschwing einmal nach seiner Gewohnheit durch die Häuser schritt, die er aus Liebe für die Armen, Kranken und Alten erbaut hatte, gelangte er auch in einen Raum, in dem sich leicht erregbare Kranke aufhielten. In dem Augenblick, als er eintrat, kam ein Mann auf ihn zu und gab ihm eine Ohrfeige. Bodelschwing, ein durchaus männlicher Charakter, blieb ohne das geringste Anzeichen der natürlichen Gegenwirkung. Er besaß vollkommene Gewalt über sich. Mit einem Blick des Erbarmens sah er einen Moment auf den grollenden Mann, dann sagte er, nachdem er sich vorher den Pflegern zugewandt hatte, wir haben diesen Bruder noch nicht genug geliebt. Also unser Herr will die Frucht durch uns selber wirken. Und wir können sie eigentlich aber nur bringen, wenn wir Liebe zueinander haben. Ich möchte das einmal so formulieren. Keiner wird die Botschaft von der Liebe Gottes glauben, wenn er nicht diese Liebe an unserer Gemeinde ablesen kann. Jesus sagt, an eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Liebe ist das Markenzeichen, ja das Erkennungszeichen der Gemeinde. Und deshalb werde ich nach Wegen suchen, wie die Störfaktoren der Liebe, falls sie auftreten, ausgeräumt werden können. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben zwei wesentliche Punkte hier betrachtet, wie Jesus uns liebt und wie wir einander lieben können. Dann aber habe ich noch drei andere Punkte behandelt. Jesus hat uns zu seinen Freunden gemacht, Jesus hat uns erwählt und Jesus hat uns zur Frucht bestimmt. Und die Liebe bildet den Rahmen des Ganzen. Unser Bibelabschnitt, der beginnt mit der Feststellung in Vers 9, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Und endet mit der Anweisung in Vers 17, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Die Liebe ist das Salz, ich möchte einmal sagen, in der Suppe der Gemeindearbeit. Und da gibt es sicher noch Steigerungsmöglichkeiten. in Bezug auf Geschmacksverbesserungen. Es ist interessant festzustellen, dass wenn der Liebespegel in der Gemeinde steigt, dann auch die Freude vermehrt wird. Denn aus der Liebe kommt die Freude. Und wir wissen ja alle, dass wir wissen, dass es froh macht, wenn man geliebt wird. Und ebenso die Tat der Liebe. Denn alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Also ich habe dieses Wort immer schon ein bisschen skeptisch angesehen. Vollkommene Freude. Ist eigentlich fantastisch, aber sie ist wahr. Wo nämlich die Freude fehlt, da fehlt auch die Liebe. Wo aber Liebe ist, da ist auch Freude zu finden. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Herr Jesus, wir sind dankbar, dass du immer wieder durch dein Wort zu uns redest. Es geht um dein Wort, nicht um mein Wort, das, was wir wissen und sagen. Es geht in erster Linie um das, was du uns mitzuteilen hast. Und Herr, du kennst uns selber. Und ich bin so froh, dass ich hier keine Moralpredigt halten muss, sondern dass du uns die Liebe in unser Herzen gegeben hast durch deinen Geist. Und dass du möchtest, dass diese Liebe sichtbar wird, einmal in unserer eigenen Gemeinde, im eigenen Leben, im eigenen Umfeld. Und dass wir dann auch glaubwürdig nach außen werden, so wie du es von uns erwartest. Danke dir für alles, was du uns hier immer wieder schenkst, für deine Gnade. Danke dir, dass du uns persönlich wieder neu ansprichst und gebrauchst zu deiner Ehre in unserem Kreis, in dem wir leben. Amen.